Familie und Erziehung. Das ist wirklich ein wichtiges Thema. In dem Buch Das Wort im Mittelpunkt heißt es, kein Thema ist wichtiger als das Familienleben des Adventisten. Man sagt, Satan könne die Gemeinde zerstören, wenn er vorher die Familien zerrüttet hätte. Er wird dies nie ganz schaffen, aber trotzdem sind wir uns darin einig, dass er nur zu oft in diese von Gott aufgerichtete Festung eingebrochen ist. Leider ist dieses Zitat nur allzu wahr. Es ist ihm gelungen, oft in diese von Gott aufgerichtete Festung einzubrechen. Weiter heißt es in diesem Buch, ich habe das Buch mitgebracht, das werde ich morgen auslegen, vielleicht kennt es der eine oder andere, es ist ein sehr interessantes Buch. Auf Seite 114 heißt es weiter, die Familien sollen die Mauern unserer Gemeinde bilden, sollen die Nähe Jesu hüten wie einen Schatz. Damit das möglich ist, müssen die Familien unter der Führung und Leitung der besonderen Gabe des Heiligen Geistes stehen, und zwar genauso intensiv wie jeder Einzelne in seinem persönlichen Glaubensleben. Im Klartext heißt das, eine starke Gemeinde besteht aus bekehrten Einzelpersonen. Und bekehrte Einzelpersonen bilden bekehrte Familien. Und wenn wir bekehrte Familien haben, haben wir bekehrte Gemeinden. Ist es ein Wunder, wenn dann folgende Aussage auch zutrifft? Satan ärgert sich schon über den zaghaftesten Versuch, Christus im Heim regieren zu lassen. Er weiß, wenn wir uns der Kraft bewusst werden, die uns für unser Familienleben zur Verfügung steht, dann hat er wieder eine Schlacht verloren. Christus in deinem und in meinem Leben. Und Satan hat die Schlacht verloren. So einfach ist das, so tröstlich, so ermutigend. Wir können also die gegenseitige Zuneigung zu Hause nicht ernst genug nehmen. Denn das Heim ist, wenn der Geist Gottes darin wohnt, ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ist das nicht toll? Wer möchte das nicht schon? Ein Stück Himmel auf dieser Erde schon genießen. Ein geisterfülltes Heim bewältigt alle Familienprobleme. Jedoch muss das in meinem eigenen Leben beginnen. Ich sage immer, es kann nicht sein, dass ein Ehepaar auseinanderdriftet, wenn beide sich am Fuße des Kreuzes treffen. Ja, und Gott gibt uns in seinem Wort wunderbare Ratschläge und die möchten wir uns heute Abend mal ein bisschen näher anschauen. Er gibt uns in Epheser Kapitel 5, Verse 33 bis Kapitel 6, 1 bis 4 folgenden Rat. Ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir's wohl gehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ist das nicht ein wunderbares Gebot? Gott ruft den Ehemann auf, seine Frau zu lieben. Die Ehefrau soll ihren Mann achten. Und wenn die beiden sich lieben und achten, werden sie ihre Kinder natürlich lieben. Und die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Stellt euch das mal vor, stellt euch das mal bildlich vor. Das wären doch die glücklichsten Familien auf dieser Erde. Das ist ein wunderbarer Gedanke, ein erstrebenswertes Ziel. Doch wie kommen wir zu dieser Einstellung? Das sagt uns auch das Wort Gottes, nämlich in 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist der Schlüssel zum Glück. Das Wichtigste für unsere Verbindung ist Gott. Das Wichtigste für unsere Verbindung in der Familie ist die Verbindung zu Gott. Nur er kann uns die inneren Qualitäten zu einer glücklichen Familie geben. Das können wir nicht aus uns selbst. Die inneren Qualitäten sind das natürliche Ergebnis unserer engen Freundschaft mit ihm. Außerdem, wer kann uns am besten beraten, wie wir auch mit unseren Kindern umgehen? Wer kann das besser tun als Gott, der uns kennt, unser Temperament, das Temperament des Kindes, die Schwierigkeiten, wer sieht besser ins Herz? Als unsere Kinder kleiner waren, habe ich so viele Bücher über Erziehung gelesen und ich muss gestehen, wenn es darauf ankam, dann stand ich da und wusste nicht weiter. Und da hat aber immer der liebe Gott dann weiter geholfen und weitere Wege gezeigt. Wir werden an diesem Wochenende noch mehr darüber hören. Also diese enge Freundschaft mit Christus wird sich auf den Umgang mit unseren Familienmitgliedern auswirken. Denn nur wer von Gott kommt, kann auch zu Christus führen. Das heißt also, wenn meine Beziehung zu Jesus stimmt, dann erst kann ich auch meine Kinder für Christus begeistern. Nur wer von Christus kommt, kann auch zu Christus führen. Doch denken wir mal darüber nach, wie sich diese Freundschaft mit Jesus im Leben des Ehemannes ganz konkret zeigen wird. Wir werden nur wenige Aspekte aufgreifen. Also wir beginnen mit dem Ehemann, weil ja der Ehemann das Haupt der Familie ist. Und danach kommt natürlich die Ehefrau auch, weil Gott hat ja nicht nur dem Ehemann Verantwortung geschenkt, sondern der Ehefrau auch. Die Bibel sagt in Epheser, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Aber wie? Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sich selbst für sie gegeben. Überlegen wir mal diese Liebe, wenn die Ehemänner ihre Frauen so lieben würden, dass sie bereit wären, sogar ihr Leben für sie zu geben, würden sie sich bestimmt bei manchen Kleinigkeiten gar nicht aufregen. Ja, dann bräuchte auch keine Ehefrau mehr eifersüchtig sein. Nicht auf einen anderen Ehemann, das sowieso nicht, hoffentlich. Aber vielleicht nicht eifersüchtig auf Fernseher, Computer, irgendein Hobby oder Karriere. Warum sind die Frauen manchmal eifersüchtig auf ihre Ehemänner? Weil die Ehemänner diesen Dingen oft mehr Beachtung schenken als ihnen. Sie räumen ihren Ehefrauen oft nicht den ihnen gebührenden Platz ein. Oft ist alles andere wichtiger. Deine Frau zu lieben bedeutet nämlich, ihr die richtige Priorität zu geben. Das zeigt ihr, wie wichtig sie dir ist. Weißt du, lieber Ehemann, die Ehefrau hat viele wichtige Dinge im Haushalt zu erledigen. Aber die können manchmal ganz schön eintönig sein. Sie können auch zu einer gereizten Stimmung führen. Kochen, waschen, putzen, Kinder versorgen, wissbegierige Kinder zufriedenstellen, korrigierend bei Missverständnissen eingreifen. Naja, und wenn die Ehefrau das den ganzen Tag über machen muss, dann tut es ihr gut, wenn der Ehemann dafür sorgt, dass sie auch mal eine willkommene Abwechslung bekommt. Das wird ihr zeigen, wie sehr du sie schätzt. Zum Beispiel, plane doch mal einen Spaziergang mit ihr ein. Und ihr werdet merken, was für ein Segen darauf liegt. Wir praktizieren das. Wir gehen dann miteinander spazieren, da kann man über vieles miteinander reden, diskutieren. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn man dann zurückkommt und gemeinsam miteinander betet. Das Gebet verbindet mehr als alles andere. Und dann können ja auch die liegen gebliebenen Arbeiten gemeinsam weggeschafft werden. Wisst ihr, das Gebet schafft eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame Grundlage. Und wenn die gemeinsame Basis da ist, dann versteht man sich einfach, hat Verständnis für den anderen, kann den anderen besser nachempfinden. Und denke daran, dass deine Ehefrau auch die Mutter deiner Kinder ist. Du wirst sicher mit Feingefühl und Fürsorge darum bemüht sein, ihr so gut wie möglich zur Seite zu stehen. Deine Frau hat ein Recht auf deine Liebe. Übrigens, das sind nicht meine Worte. Der ganze Vortrag heute Abend besteht ja zum größten Teil aus dem Buch Glück fängt zu Hause an. Wir haben die Bücher heute Abend nicht rausgelegt, aber wir werden morgen einige rauslegen, wie ich schon erwähnte. Und das ist ein wunderbares Buch. Glück fängt zu Hause an. Also die Frau braucht das Gefühl, sich an dich anzulehnen. In dem Buch Glück fängt zu Hause an steht eben auf Seite 68, dem Ehemann und Vater möchte ich sagen, lerne täglich von Christus. Bringe deinen Willen in Einklang mit Gottes Willen. Tue, was in deinen Kräften steht, um deine Frau glücklich zu machen. Nimm Gottes Wort als deinen Ratgeber und lebe nach seinen Lehren in deiner Familie, auch in der Gemeinde. Und an deinem Arbeitsplatz sollen sie dein Tun bestimmen. Engel Gottes stehen dir bei, Jesus vor der Welt zu offenbaren. Was für eine herrliche Verheißung. Tu deins, halte Gemeinschaft und Engel Gottes stehen dir zur Seite. Ein von Gott geleiteter Vater wird auch Zeit für seine Kinder haben. In demselben Buch heißt es weiter, der enge Kontakt zwischen Vater und Sohn ist besonders wichtig. Söhne schauen zu ihren Vätern auf und ahmen sie auch nach. Sie schreibt weiter, Väter, nehmt euch viel Zeit für eure Kinder. Befasst euch mit den Dingen, die ihnen Freude machen. Dann werdet ihr wissen, wie ihr ihnen das Wort Gottes nahebringen könnt. Klar, je enger die Gemeinschaft mit den Kindern ist, umso offener sind sie auch, das Wort Gottes anzunehmen. Seid zu den Kindern freundlich und liebevoll, aber verhätschelt sie nicht. Bemüht euch besonders um das Vertrauen eurer Söhne und ihr werdet dann einen guten Einfluss auf sie ausüben können. Neulich las ich in einem Buch, dass Liebe mit Zeit buchstabiert werden kann. Und eine kleine Geschichte brachte mich sehr zum Nachdenken. Ein kleiner Sohn bat seinen Vater, dass er ihm hilft, ein Baumhaus im Hinterhof zu bauen. Der Vater versprach es. Er wollte es auch tun. Aber jedes Wochenende war er in eine andere geschäftliche Verabredung, einen Termin, eine dringende Hausarbeit oder eine gesellschaftliche Verpflichtung eingespannt. Eines Tages wurde dieser kleine Junge von einem Auto angefahren. Und er wurde im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Als der Vater dann an dem Bett seines sterbenden Sohnes stand, war das Letzte, was sein Sohn sagen konnte, nun, Papa, ich glaube, wir werden niemals dazukommen, das Haus zu bauen. Dem Sohn war es nicht wichtig, das Haus zu bauen. Dem Sohn war es wichtig, Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Ist das nicht schrecklich? Wie viel Zeit verbringst du mit deinen Kindern? Ein anderer Junge beobachtete seinen Vater beim Autoputzen. Und der Vater, der putzte das Auto mit einem Elan und einem Fleiß. Und der Kleine, der das eben sah, fragte: Papi, dein Auto ist viel wert, stimmt's? Ja, erwiderte der Vater, es kostet eine Menge und weißt du, wenn ich es gut pflege und wenn ich es dann verkaufe, werde ich wieder viel Geld dafür bekommen. Nachdem es dann eine Weile still gewesen war, sagte der Sohn: Papi, ich glaube, ich bin nicht viel wert, stimmt's? Was würde dein Sohn, deine Tochter zu dir sagen, lieber Vater? Ich bin nicht viel wert. Nimmt der Beruf den Vater zeitlich zu sehr in Anspruch, schreibt Ellen White, dann tut er gut daran, sich nach einer anderen Arbeitsstelle umzusehen, die ihm Zeit für seine Kinder lässt. Er wird der Verantwortung, die Gott ihm übertrug, nicht gerecht, wenn er seine Kinder vernachlässigt. Es ist noch ein anderer Aspekt. Wenn wir uns nicht Zeit für unsere Kinder nehmen, einer wird sich Zeit nehmen. Unser Widersacher. Und er wird dann unsere Kinder in seinem Sinne prägen. Lassen wir also alles andere beiseite und erziehen wir unsere Kinder nach Gottes Anweisungen. Zweitrangig ist alles, was nur zeitlichen Wert hat. Wir können sparsam leben, wir können unsere Wünsche einschränken, aber wir sollten auf keinen Fall die Familie vernachlässigen. Ich fasse kurz zusammen. Der Vater beginnt den Tag in Gemeinschaft mit Gott, fragt Gott um Rat bei allen Entscheidungen, nimmt sich Zeit für seine Frau, nimmt sich Zeit für seine Kinder. Tja, und ich denke, dass jede Ehefrau sich glücklich preisen würde, wenn der Vater in dieser Art seinen Tag beginnt und mit seiner Familie umgeht. Doch was hat der liebe Gott der Ehefrau zu sagen? Weil nicht nur die Ehemänner, wie ich schon sagte, haben Verantwortung, sondern auch die Ehefrauen. In Sprüche heißt es: Besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einem zänkischen Weibe zusammen in einem Hause. Die Ehefrauen möchten, dass die Männer Zeit für sie haben und dann könnten sie die Meisterprüfung im Nörgeln abgeben. Kann das sein? Also ich bin auch Ehefrau, ich muss auch an mir arbeiten. Das kann also keine Lösung sein, denn das wird den Ehemann nicht begeistern, wenn er lieber in einem Winkel auf dem Dach wohnen möchte, als mit der Ehefrau dann zusammen. In Titus gibt uns Gott einen viel besseren Rat. Das heißt es nämlich, die Frauen sollen ihre Männer und Kinder lieben, besonnen, keusch, häuslich und gütig sein. Ob ein Mann mit so einer Frau nicht gerne Zeit verbringen würde? Wie wäre es, wenn der Ehemann von der Arbeit nach Hause kommt? Er hat ja auch durch den ganzen Tag seine Probleme zu lösen. Du erwartest ihn mit einem Essen, setzt dich zu ihm, hörst ihm zu, hast ein offenes Ohr für ihn. In dem Buch »Wie führe ich mein Kind« heißt es: Nimm dir Zeit für den Heiland, deinen täglichen Begleiter und vertrauten Freund. Nimm dir Zeit für das Bibelstudium, sei fröhlich und zuversichtlich. Das heißt, Gott gibt uns Ehefrauen im Prinzip denselben Rat wie den Ehemännern auch. Weil er weiß, wenn wir diesen Rat befolgen, dann treffen wir uns ja am Kreuz. Und dann werden wir glückliche Familien haben. Diesen Rat sollten wir zu Herzen nehmen, aber es wird uns dann auch nicht schwerfallen, den nächsten Rat anzunehmen. In demselben Buch, Wie führe ich mein Kind, heißt es weiter, gestalte den Abend zu einem angenehmen, geselligen Familientreffen nach der Mühe des Tages. So mancher Mann würde dann den Kreis seiner Familie der Atmosphäre des Clubhauses vorziehen. Heute würde man vielleicht sagen, eines Vereines oder der Sportsendung. So mancher Junge würde von der Straße abgehalten und Mädchen vor fragwürdigen Freundschaften bewahrt bleiben. Das Heim würde dann Eltern und Kindern das sein, wofür es Gott eingesetzt hat, nämlich Segen fürs ganze Leben. Das heißt, wir als Ehefrauen, wenn wir uns durch das Wort Gottes kräftigen lassen, werden wir auch am Abend die Familie gerne versammeln und werden ihnen einen gemütlichen, einen herzlichen Abend vorbereiten. Petrus rät uns Frauen im 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 3 bis 4, dass wir uns einen Schmuck anlegen sollen, und zwar einen Schmuck besonderer Art. Hier heißt es nämlich, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Und der Salomo sagt in Sprüche, lieblich und schön sein ist nichts, aber ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Liebe Ehefrauen, lasst uns um Kraft bitten, unsere Ehemänner so liebevoll zu behandeln. Wisst ihr, die Ehemänner, ich bin mir ganz sicher, legen mehr Wert darauf, dass eine Frau diesen stillen und sanften Geist an den Tag legt. Wir haben bei uns in der Gemeinde jetzt das zweite Mal die Gepflogenheit gehabt, dass die Jugendlichen einfach Ehepaare zur Jugendstunde eingeladen haben. Jeweils drei Ehepaare, ein jüngeres, ein mittleren Alters und ein älteres Ehepaar. Und dann haben sie diesen Ehepaaren Fragen gestellt. Und es ist ganz interessant, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie gemerkt haben, dass es Gott sie zusammengeführt hat und andere. Und bei der letzten Jugendstunde war es so, dass das eine Ehepaar, das dabei war, eigentlich zu Gott gefunden hat, nachdem sie die Ehe geschlossen hatten. Und beide, also er ist Berufsmusiker und er hat gesagt, seine Frau hatte Interesse an Gott, sie ist Adventistenkind gewesen, von Gott wieder abgedriftet und kam nun und hatte wieder Interesse, Gott zu finden. Und er hat zu ihr gesagt, weißt du was, das kannst du gerne tun, aber ohne mich. Und sie ist gegangen. Aber was meint ihr, was diesen Mann neugierig gemacht hat? Die Veränderung in seiner Frau. Seine Frau hat sich durch die Gemeinschaft mit Gott total verändert. Und dann hat er gesagt, naja, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen. Und mittlerweile sind sie beide getauft und aktive Glieder in unserer Gemeinde. Und sie haben beide bekannt, wir hatten Geld wie Heu, aber wir waren unglücklich. Erst seitdem wir Gott kennengelernt haben. Wir haben zwar weniger Geld, natürlich, er musste seinen Beruf als Berufsmusiker aufgeben, wo er viel Geld verdient hat, aber sie sind glücklich und möchten das nicht mehr eintauschen. Lieblich und schön sein ist nichts, aber ein Weib, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Was da nicht bedeutet, dass die Frauen nicht mehr hübsch sind, im Gegenteil, weil die innere Schönheit macht es ja dann auch. Außerdem hat die christliche Mutter eine bedeutende Aufgabe, die nicht unterschätzt werden darf. Bei ihrer Arbeit verliert sie das große Ziel nie aus den Augen, nämlich ihre Kinder so zu erziehen, dass sie Christus zugeführt werden. Wie oft erscheint ihr diese Last so schwer, als dass sie sie tragen könnte? Und wie dankbar ist sie, wenn sie diese Last Gott abgeben kann? In dem Buch Glück fängt zu Hause an, heißt es, die Welt braucht Mütter, die es nicht nur dem Namen nach sind, sondern die dieser Kennzeichnung auch wirklich entsprechen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die außerordentlichen Aufgaben der Mutter schwerer wiegen und heiliger sind als die des Vaters. Mögen doch die Frauen ihre hohe Berufung erkennen und in der Kraft und Furcht Gottes ihre Lebensaufgabe erfüllen, nämlich ihre Kinder zu Menschen zu erziehen, wie sie die Welt braucht und die sich auf die ewige Heimat vorbereiten. Wisst ihr eigentlich, wie Gott die Arbeit einer Mutter beurteilt? Eine Mutter, die ihrem Auftrag gerecht wird? Da heißt es in dem adventistischen Heim, der König auf seinem Thron hat kein höheres Amt, als es die Mutter hat. Die Mutter ist die Königin ihres Hauses. Die Charakterformung ihrer Kinder liegt in ihrer Macht, damit diese für das höhere und unsterbliche Leben befähigt werden. Ein Engel könnte keinen höheren Auftrag begehren, denn bei der Erfüllung dieser Aufgabe dient sie Gott. Wenn sie sich des heiligen Charakters ihrer Aufgabe bewusst ist, wird sie diese mit Mut erfüllen. Sie sollte den Wert ihrer Arbeit bedenken und sich mit der ganzen Waffenrüstung Gottes wappnen, damit sie der Versuchung widerstehen kann, sich dem weltlichen Standard anzupassen. Ihr Werk ist für Zeit und Ewigkeit. Der Himmel bewertet die Aufgabe, den Dienst an einer Mutter viel höher, als es die Welt tut. Das ist eine Ermutigung. Auch die alleinstehenden Mütter dürfen wissen, dass Jesus, der einer Witwe ihren einzigen Sohn zurückgab, auch heute noch Anteil nimmt an der Not einer alleingelassenen Mutter. Er, der noch im Todeskampf am Kreuz fürsorgend an seine Mutter dachte, derselbe Herr ist bereit, ihnen in allen Lebenslagen zu helfen. Das ist wirklich ein großer Trost, denn ohne Gott können wir nichts tun. Unter den verschiedenen Aufgaben der Mutter ist keine größer als die an ihren Kindern. Wie oft aber wird gerade diese Pflicht aus Egoismus vernachlässigt? Ich kenne euch zum Glück nicht, von daher kann ich eigentlich frei und offen sprechen. Liebe Mütter, worin liegen unsere Prioritäten? Auf Karriere? Einem herausgeputzten Haus? Manche Mütter vertun viel Zeit mit unwichtigen Dingen. Ihre Aufmerksamkeit gilt irdischen Interessen, während sie über geistliche Dinge kaum nachdenken. Wie viele kümmern sich kaum um ihre Kinder und lassen sie ohne rechte Aufsicht und Anleitung groß werden. Ja, kreist ihr Denken nur um sich selbst, ist sie egoistisch, unzufrieden und sehr anspruchsvoll, dann wird sich ihr Kind bald ähnlich verhalten. Wie möchten wir, dass unsere Kinder sich verhalten? Möchten wir, dass unsere Kinder unser Verhalten nachahmen? Jede Mutter sollte wissen, dass sie am Tag unglaubliche Möglichkeiten hat, auf ihre Kinder einzuwirken, Werte zu vermitteln. Wieso? Die Kinder stellen unglaublich viele Fragen den ganzen Tag über. Und immer wenn ich die Antwort gebe, kann ich einen Wert mit hineinlegen. Wie ich die Antwort gebe, was ich in die Antwort reinlege, das wird mein Kind prägen und auch in eine Richtung erziehen. Ich fasse zusammen. Die Mutter legt jeden Morgen mit der Hilfe Gottes den inneren Schmuck an, überwindet mit Gottes Hilfe das Nörgeln und erzieht ihre Kinder für Gott. Und beide, wenn sie beide Gott dienen, werden sie auch das rechte Vorbild an ihre Kinder abgeben. Und gemeinsam werden sie für ihre Kinder beten, gemeinsam werden sie ihre Kinder zu Jesus hinführen. Warum ist es so wichtig, dass das gemeinsam geschieht? Wisst ihr, dass eine gute Beziehung der Eltern nicht zu unterschätzen ist? Denn das Sicherheitsgefühl des Kindes und die Bindung zwischen Eltern und Kind hängt im hohen Maße von der Qualität der Ehe ab. Wenn das Kind nämlich weiß, dass seine Eltern sich lieben, wird es mit einer Sicherheit, Festigkeit und Ehrfurcht im Leben ausgestattet, die es in keiner anderen Weise erlangen kann. Deshalb ist das Beste, was ein Vater für sein Kind tun kann, seine Mutter zu lieben. So einfach ist das. Kinder lernen am besten, Vater und Mutter zu achten, wenn sie sehen, dass der Vater mit der Mutter liebevoll umgeht und die Mutter dem Vater mit Achtung begegnet. Das ist die Basis für ein Zuhause, in dem sich Kinder wohlfühlen können und nicht am liebsten von zu Hause weglaufen möchten. Wisst ihr, mit was für einem Vers ein Ehepaar einen Wettbewerb gewann? Mit dem folgenden Gedanken: Wir gaben, als wir nehmen wollten. Wir dienten, als wir feiern wollten. Wir teilten, als wir behalten wollten. Wir hörten zu, als wir reden wollten. Wir ordneten uns unter, als wir herrschen wollten. Wir vergaben, als wir uns erinnern wollten. Wir blieben, als wir gehen wollten. Da steckt Selbstlosigkeit dahinter. Ein Prinzip Gottes heißt nicht ich, sondern du. Die Welt lehrt das Gegenteil. Du musst dich selbst verwirklichen, steh auf deinem Recht, lass dir nicht alles gefallen. Die Welt träumt von Kindertagesstätten, berufstätigen Müttern und dem Wohlstand und Glück. Nur komisch, dass das Gegenteil die Realität ist. Wir haben eine Scheidungsrate von 51%. Das ist nämlich genau das Gegenteil, was die Welt uns bietet. Du zuerst und dann wirst du verlieren. Der andere zuerst, dann wirst du gewinnen. Ich erinnere mich dabei an ein Beispiel von Bruder Joseit. Er sagte: Weißt du, wisst ihr, das Einzige, was ihr verschwenderisch benutzen könnt, ist die Liebe. Und er nahm ein weißes Blatt Papier und schnitt eine Ecke ab. Sagte so: Ich schneide jetzt ein Stück Liebe ab. Man müsste jetzt sagen, okay, dann ist weniger. Sagt er: Aber wisst ihr, ich habe eine Ecke abgeschnitten und jetzt sind drei entstanden und hier zwei. Und wenn ich weiter die Liebe austeile, dann entstehen weitere Ecken. Die Liebe nimmt zu, indem wir sie teilen. Eine andere Aussage heißt: Wenn sich das Ich in Christus verliert, nimmt die Liebe spontan zu. Die Prinzipien Gottes sind einfach befreiend. Das Glück vermehrt sich, indem man es teilt, indem man selbst zurücksteckt. Und solche Eltern werden auch folgenden Auftrag gerne erfüllen. Wir werden ihn nur lesen heute Abend, aber morgen mehr darüber nachdenken. Zwar heißt es in 5. Mose Kapitel 6, Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das heißt also, davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Wir werden morgen und übermorgen darüber sprechen, wie wir mit dem jeweiligen Alter das tun können. Zu Hause, unterwegs, morgens, abends. Sehr interessant. Dem Alter entsprechend, wie können wir Andacht machen. Wichtig ist, dass wir eng mit Gott zusammenarbeiten. Mich hat ein schlichtes Bekenntnis eines hochgeachteten Kinderpsychologen sehr begeistert. Ein Kinderpsychologe, der wirklich Ahnung von Erziehung hat, hat ein schlichtes Zeugnis abgelegt, nämlich: Ich bete und faste einmal die Woche, also beten tut er täglich, aber er fastet einmal die Woche für seine beiden Töchter. Warum? Weil ihm bewusst ist, dass sein Können ohne die Hilfe Gottes eigentlich nichts ist. Wir brauchen die Hilfe Gottes, wir brauchen seinen Geist, wie wir am Anfang gelesen haben. Bekehrte Einzelpersonen werden bekehrte Gemeinden bilden. Wenn die Eltern mit Gott zusammenarbeiten, werden sie erleben, wie Gott führt. Ich kann mich erinnern, als unser Sohn 8 Jahre alt war, kam ich eines Morgens in sein Zimmer hinein und er hatte sein Bett nicht gemacht. Und dachte ich, naja, ich erinnere ihn mal dran, er hat es wahrscheinlich vergessen. Ich habe gesagt, ja, du hast dein Bett nicht gemacht. Sagte, ja, ich weiß. Und dann bin ich gegangen. Ich habe gedacht, naja, er wird es schon machen. Kurze Zeit bin ich wieder reingegangen. Das Bett war immer noch nicht gemacht. Dann habe ich mich gewundert, fragte ihn, du sag mal, wieso hast dein Bett noch nicht gemacht? Da sagt doch dieser 8-Jährige zu mir, weil ich nicht will. So, und jetzt stehe ich da und überlege, wie soll ich jetzt handeln? Und dann habe ich mich erinnert, ich habe am Tag davor zum Glück in dem Buch Wie führe ich mein Kind gelesen, wo Ellen White schreibt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr reagieren sollt, dann lieber schweigt und denkt drüber nach, bevor ihr falsch reagiert. Also habe ich mich entschieden, in die Küche zu gehen und zu beten. Und habe gesagt, lieber Gott, ich bin sprachlos, ich bin hilflos, du erwartest jetzt von mir, ruhig zu bleiben, du erwartest von mir, ich soll richtig handeln, aber ich weiß nicht wie. Jetzt bitte sage du mir, wie ich hier reagieren soll. Ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen und die Uhr ist nicht stehen geblieben, die Kinder sollten zur Schule gehen. Und ich habe immer wieder gebetet. Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Und dann kam mein Sohn rein, nahm mich in die Arme und sagte, du Mama, heute Morgen hatte ich mir richtig vorgenommen, heute so richtig zu trotzen. Ich wollte auch nicht Klavier spielen heute Nachmittag, aber weißt du, da war eine leise Stimme, die sagte, geh lieber und entschuldige dich bei der Mama. Boah, ich war wirklich dem lieben Gott so dankbar. Natürlich, ich könnte schon einige Tipps heute geben, aber das war, wenn wir nicht wissen, wie wir reagieren sollen. Erziehung ist manchmal Kniearbeit, aber dann wird es uns auch bewusst, dass nicht wir es sind, sondern dass er es ist. Er hat die Kinder geschaffen, nicht wir. Er hat uns geschaffen. Und er gibt uns die Kraft und auch Weisheit, wie wir wann mit den Kindern reden können. Und bereitet auch das Herz der Kinder vor. Merken wir, wie wichtig es ist, mit Gott hier zusammenzuarbeiten. Ich wollte heute Abend euch nicht zu lange strapazieren. Ich möchte deswegen nur mit einem wichtigen Gedanken noch schließen. Wir werden morgen viel Zeit haben, übermorgen. Und ich wünsche und hoffe, dass wir eine Entscheidung treffen oder erneut eine Entscheidung treffen. Und folgendes Gebet drückt diese Entscheidung zusammenfassend aus. Lieber Gott, ich entscheide mich in diesem Moment, mich dir völlig hinzugeben. Ich überlasse dir meine Fähigkeiten, meinen Beruf, alles, was ich habe, auch meine Zukunft. Ich übergebe dir all das, es gehört dir. Und mit diesen Dingen überlasse ich dir auch meinen Zorn, meine Ängste, meine Gedanken und Wünsche, meinen Ehrgeiz und meine Sehnsucht. Ich gehöre dir. Nimm mich jetzt und mach mit mir, was dir am besten erscheint. Gebrauche mich. Ich will dir nur Ehre machen. Ihr Lieben, darauf kommt es an, Gott die Ehre zu machen. Ich möchte uns aufrufen, dass wir, jeder von uns, aufsteht und ein persönliches Gebet zu Gott spricht, im Stillen. Und ich werde dann mit einem lauten Gebet abschließen. Jeder, der sich gedrungen fühlt, mitzubeten, für sich selber eine Entscheidung heute Abend zu treffen, möge jetzt das im Stillen tun. Dazu bitte ich aufzustehen. Und eine enge Freundschaft haben möchtest. Danke für deine Liebe, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und durch diese Liebe auch uns stärken möchtest, dass wir auch diese Liebe mehr und mehr entwickeln. Herr, hilf, dass wir dein Bild wieder strahlen. Hilf, dass wir unseren Familien das Vorbild abgeben und unsere Kinder zu dir hinführen, ob es die eigenen sind oder Gemeindekinder. Herr, reinige unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Ziele und mach uns bereit, unser Leben ganz dir zur Verfügung zu stellen. Gib uns die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir vorbereitet sind, unseren Familien recht vorzustehen, dass wir vorbereitet sind, dir zu begegnen. Dass wir bereit sind, Herr, auch wenn schwierige Zeiten auf uns zukommen, und wenn wir manchmal auch nicht wissen, wo rechts und links ist, dass wir eine Kraft von dir erhalten, einen klaren Weg zu gehen, gemeinsam mit unseren Familien. Gib uns täglich diese Kraft und rüste uns aus, auch unsere Kinder, unsere Jugend, dass sie deinen Weg gehen und wir gemeinsam mit ihnen dir begegnen. Dafür danke ich dir. Amen.